Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Ich glaube, in unserer Zeit suchen wir nach Erfüllung im falschen Regal. Weil ich habe mir gedacht, okay, hey, wenn ich schon 8 Stunden dahin gehe, dann will ich daraus auch Erfüllung ziehen. Dann will ich, dass der Job mich happy macht. Die Realität sah dann eben doch anders aus. Ja. Und das war dann ziemlich desillusionierend, muss ich sagen. Hätte ich den Job behalten und wäre das alles so weitergelaufen, dann wären das irgendwann mal goldene Handschellen geworden. Ich habe mir das vorgestellt als ultimatives Freiheitsgefühl. Und von dem her war es dann, wo ich mir gedacht habe, okay, ich ziehe das durch und ich suche mir einen Job und spare mein Geld und gehe nochmal auf Reisen. Von dem her war das eine Euphoriewelle, die seinesgleichen gesucht hat, vor allem in den ersten paar Monaten. Die beste Art und Weise, solche Vorurteile abzubauen, ist tatsächlich in die Länder zu gehen und sich einfach von den Besseren belehren zu lassen. Die Reise war so ein bisschen wie so ein Puzzle, ja. Und zu Hause habe ich mir dann halt die Zeit genommen, um das zusammenzusetzen. Also viele Sachen, die wirklich gegen uns gesprochen haben. Aber eine Sache, die für mich gesprochen hat, ist, ich habe einfach Glück.
Heute im Interview der Buchautor und Motorradreisende Stefan Fey. Moin moin und herzlich willkommen zur 6. Folge von Mehr Mut zum Glück. Mein Name ist Dani Kort und heute habe ich Stefan Fey zu Gast und er hat eine wirklich spannende Geschichte zu erzählen, denn er hat vor einigen Jahren seinen Job gekündigt und ist mit dem Motorrad auf Weltreise gegangen. Das heißt von Stuttgart bis nach Sydney und er hat in der Zeit eine ganze Menge erlebt und wollte natürlich dadurch auch den Weg zu einem besseren Leben kennenlernen. Ob es tatsächlich dazu kam und welche Lehren er aus dieser Reise gezogen hat, das erzählt er uns in den kommenden knapp 80 Minuten. Und es ist ein sehr vielseitiges Interview geworden mit ganz vielen Aspekten, die ich persönlich extrem wichtig fand. Und das ist mir auch schon beim Lesen seines Buches aufgefallen. Das Buch heißt Goodbye Lehmann. Und es ist ein absolut lesenswertes Buch. Wenn dir das Interview gefällt, dann schau dir das Buch nochmal genauer an. Es lohnt sich auf jeden Fall. Das Interview ist bisher die längste Mehr Mut zum Glück Folge geworden. Und ich bin der festen Überzeugung, dass du da eine ganze Menge Denkanregungen mitnehmen kannst. Meine Leitung geht heute in meine alte Heimat, das Schwabenland, zu Stefan Fey. Er hat vor Jahren seinen Job gekündigt und ist mit seinem Motorrad bis nach Sydney gefahren, um sein Glück zu finden. Ob er es gefunden hat, was er in den 2 Jahren gelernt hat und ob die Kündigung der richtige Schritt war, darüber wollen wir heute sprechen. Aber bevor wir das machen, sage ich erstmal herzlich willkommen bei Mehr Mut zum Glück, Stefan.
Hallo Daniel, danke, dass ich da sein darf.
Ja, mich freut es sehr, dass du auch gleich zugesagt hast, denn du hast ein super Buch geschrieben mit dem Namen Goodbye Lehmann, auf der Suche nach dem guten Leben. Und das Buch hat mir so gut gefallen, dass ich unbedingt anfragen wollte, ob du nicht Lust hast auf ein Interview. Und zum Glück hattest du das. Und jetzt lass uns mal zum Anfang die Frage klären, wer ist denn Herr Lehmann?
Ja, der Herr Lehmann, der war ein Arbeitskollege von mir. Ja, also ich habe damals bei einem großen DAX-Konzern, damals war es noch ein DAX-Konzern, gearbeitet. Und der Herr Lehmann war ein Kollege, ja. Und ich habe den jeden Tag gesehen, wenn ich zur Arbeit gegangen bin. Und zwar hat er es irgendwie geschafft, dass der jeden Tag vor mir da war. Also ganz knapp vor mir ist er durch dieses Werkstor gelaufen, ja, und hat sich dann so ganz müde zu seinem zu seinem Arbeitsplatz geschleppt
und damit würde ich sagen, zusammengesunken zum Interview.
Wenn er ihn dann erreicht hat. Für mich ist es immer, wenn ich mir Leute anschaue, die was Ähnliches machen wie ich, ja, und die sind älter, dann ist es wie so ein bisschen in die Zukunft schauen. Und ich habe dann immer bei ihm irgendwie diese Lustlosigkeit, diese Passivität und dieses irgendwie wie so ein, hört sich jetzt böse an, ist auch gar nicht so böse gemeint, aber so ein bisschen so wie
wie so ein Gorilla, der zu lange in Gefangenschaft war. Ja, und dann könnte man wahrscheinlich das Tor aufmachen und er wird gar nicht wissen, was er machen würde. Ja, und so kam mir das immer vor. Und der hat dann eine entscheidende Rolle gespielt in meiner Kündigung zumindest.
Mhm. Ja, du hast ein Buch geschrieben, du möchtest nicht so sein wie Herr Lehmann. Da habe ich mir die Frage gestellt, was hat dir denn persönlich an deinem Job nicht gefallen? Mal abgesehen davon, dass man dann nach 20, 30 Jahren dann wirkt wie ein Gorilla in Gefangenschaft.
Ja, also ich glaube, das Problem war meine Erwartungshaltung damals. Mhm. Ja, also ich habe davor BWL studiert und da hatte ich irgendwie so an die Arbeitswelt hatte ich so eine glorreiche Erwartungshaltung. Ja. Ich habe mir gedacht, wenn ich einen Job dort habe, wo ich dann im Endeffekt gelandet bin, dass dann alles gut wird und dass ich dann Kohle und mache interessante Arbeit und jette durch die Welt und rede mit wichtigen Leuten und mach so die ganzen Sachen.
Ja.
Und die Realität sah dann eben doch anders aus. Ja. Und das war dann ziemlich desillusionierend, muss ich sagen.
Hm. Was war daran so schlimm? Also der tägliche Alltag, die Vorgesetzten, die Kollegen, wo lag das Problem?
Das Problem lag wahrscheinlich eher an mir, muss ich sagen. Ja, also es gibt genügend Leute, die den Job gemacht haben und die ihn heute noch machen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass sie auch zufrieden damit sind. Also das ist wahrscheinlich schon eher was Persönliches. Mhm. Aber bei mir ist es so, das war auch schon immer so, wenn ich was mache, dann will ich es halt richtig machen, dann will ich es ordentlich machen.
Ja.
Und ich bin dann praktisch da reingeritten in den Laden mit wehenden Fahnen und wollte halt alles umkrempeln. Ja? Und so ein Unternehmen wie dieses hat seine Wege, da auszubremsen. Ne? Und dann kommen halt, ich habe damals viel mit Ingenieuren zu tun gehabt, ja, und schwäbische Ingenieure, die sind einfach eine eigene Spezies. Ja. Die kommen halt morgens ins Büro und dann parken sie ihre Schuhe unterm Schreibtisch, ja, und dann kommen die Bürobirkenstock an, ja, und dann wird ganz genau auf die Uhr geschaut, wenn man eingestempelt hat, und es wird auch ganz genau auf die Uhr geschaut, wenn man ausgestempelt hat, ja, oder wenn man auszustempeln hat. Und wenn dann ein Jungspund um die Ecke gebogen kommt und sagt, hey, wir könnten dies machen und wir könnten das machen, dann wird es halt auch leicht mal abgetan mit einem, mit einem kleinen Zeigen auf die Uhr oder dass wir dafür jetzt keine Zeit haben und dass dafür keine Ressourcen da sind. Und das hat mich einfach nur richtig frustriert, muss ich sagen.
Ja, jetzt ist es ja so, viele Hörerinnen und Hörer kennen diese Probleme. Die arbeiten wahrscheinlich auch in größeren Unternehmen und da gibt's ja genau die gleichen Probleme. Da hast du dann Vorgesetzte, die sind seit 20, 30 Jahren dann im Unternehmen und da kannst du nichts umkrempeln und das frustriert dann auf Dauer extrem.
Ganz genau. Also sowas bei mir auch. Und für mich war es dann aber so ein Stück weit das Problem, ich frage mich eigentlich immer, was ist jetzt die Konsequenz,
ja,
wenn ich nicht handle? Wenn ich jetzt nichts mache. Zu dem Zeitpunkt habe ich eine Freundin gehabt, die war 5 Jahre älter als ich. Ich war damals 25, sie war 30. Und hätte ich den Job behalten und wäre das alles so weitergelaufen, dann wären das irgendwann mal goldene Handschellen geworden.
Mhm.
Ja, dann wäre das irgendwann mal, oder gar nicht mal so irgendwann, sondern relativ schnell wäre das dann eine Situation geworden aufgrund von Verpflichtungen und Sonstigem, wo ich dann nicht mehr so einfach rauskommen könnte.
Mhm.
Und das hat mir Angst gemacht.
Aber du hast ja dann von heute auf morgen mehr oder weniger alles hingeschmissen, um auf die Suche zu gehen nach einem guten Leben. Warum hast du das nicht in kleinen Schritten gemacht? Warum hast du sofort gesagt, ich hau jetzt hier ab?
Das wäre wahrscheinlich die, sag mal, bessere Lösung gewesen, das so zu machen. Mhm. Aber die Situation, wie sie damals war, da war das nicht wirklich möglich, ja. Weil ich hatte erst einen Jahresvertrag, der ist dann verlängert worden, auf ein zweites Jahr, da war ich mit dem fertig und dann ging es so über in die Festanstellung und in der Dynamik dann zu sagen, ich war jetzt schon 2 Jahre da, kann ich nicht erstmal ein Jahr Auszeit machen.
Ja.
Das hätte halt in dem Umfeld, hätte das nicht funktioniert, ja. Und von dem her war das entweder halt ganz raus oder eben gar nicht raus.
Ja, du bist dann rausgegangen und ich glaube, du bist als erstes nach Südamerika geflogen, oder?
Richtig, genau.
Was hast du da gemacht?
Ich war zuerst mit Freunden in Südamerika, da waren wir reisen, sind durch Brasilien, Argentinien und Uruguay gegangen zusammen. Und die sind dann nach Hause gegangen, die beiden anderen, mit denen ich da unterwegs war, weil die waren nicht ganz so mutig, den Job an den Nagel zu hängen oder vielleicht auch nicht ganz so naiv, kann man nennen, wie man mag. Und ich bin dann weitergegangen und habe in Peru Freiwilligenarbeit geleistet. Ja, das war in so einem kleinen Fischerdorf, da war 3 Jahre zuvor, war da ein schlimmes Erdbeben. Und da habe ich so eine ganz kleine, sympathische NGO gefunden, die dort Häuser gebaut hat. Und der habe ich mich dann für 3 Monate angeschlossen.
Mhm. Da hast du wahrscheinlich dann auch einen Rucksack an neuen Erfahrungen mitgenommen nach Hause, oder?
Ja, absolut. Ich habe dort in dieser NGO zu arbeiten, ja, das ist wirklich keine, es waren keine Arbeitsbedingungen, wo man sagt, okay, das ist irgendwie schön oder wünschenswert. Ja, das war in der Wüste, da ist niemand hingekommen, da gab es gar nichts, da war eine Fischfabrik und wenn der Wind richtig gestanden hat, dann hat die einen eingenebelt, dass es nicht mehr ging, aber es hat so diesen armen Charme irgendwo gehabt und es war halt die Arbeit, die wir dort gemacht haben, die war so ehrlich, ja, und die war mit den Händen und die war ausgerichtet darauf, anderen Leuten das Leben schöner zu machen oder besser zu machen. Ja, ich meine, die haben davor in irgendwelchen Plastikos, haben die es genannt, also irgendwelche Behausungen, wo halt mit Plastiktarps dann irgendwie Wände gemacht worden sind. Die hatten es gab eine hohe Kriminalitätsrate dort. Die waren natürlich auch nicht sicher, weil sie ja keine Türen hatten mit diesen Plastikbehausungen. Und es war ein fantastisches Gefühl, dann dort hinzugehen oder dort zu arbeiten und dort sich die Hände schmutzig zu machen. Und es war was ganz anderes als davor, wo man ja im Endeffekt, da hast du halt E-Mails geschrieben und digital irgendwelche Angebote kalkuliert. Ja. Und es hat irgendwie sich so angefühlt, ob ich jetzt komme oder ob ich nicht komme, ja, ist eigentlich egal. Mhm. Und da war es eben nicht so. Da hat es tatsächlich einen Unterschied gemacht und es war eine Riesenerfahrung.
Ja, aber du bist ja dann trotzdem wieder nach Hause geflogen und standst jetzt da vor der Entscheidung, entweder ich suche mir einen neuen Job oder ich mache was komplett anderes. Warum hast du dich dafür entschieden, keinen neuen Job zu suchen?
Also als dann die Zeit in Südamerika zu Ende war, ich habe die ja eigentlich mit dem Hintergedanken habe ich die gemacht oder habe damals den Flug gebucht oder auch meinen Job gekündigt, dass ich mir gedacht habe, okay, ich muss das jetzt einmal gemacht haben. Ja, weil ich war davor noch nie richtig im Ausland gewesen. Und viele Freunde von mir, die hatten irgendwie so klassisch nach der Schule irgendwie so ein Jahr Australien oder so gemacht oder irgendwie sowas in die Richtung. Ich habe das nie gemacht. Und ich habe mir gedacht, okay, jetzt ziehst du das durch und bis dahin war dein Lebenslauf echt okay und du hast einen guten Job gehabt, da findest du danach auch schon wieder rein. Und wenn du die Erfahrung gemacht hast, dann bist du bereit für dieses hier, das richtige Leben. Ja. Das nennt man ja hier so, das richtige Leben, mit beiden Beinen im Leben stehen. Ja. Da habe ich mir gedacht, okay, wenn ich diese Auslandserfahrung gemacht habe, dann bin ich dafür bereit. Gut, dann kam der Tag der Abreise. Ja. Und ich habe mir gedacht, okay, ja, jetzt habe ich tatsächlich mal das richtige Leben gespürt. Ja. Jetzt weiß ich tatsächlich, was es ist oder wie es sich anfühlt, richtig am Leben zu sein. Und ich war alles andere als bereit für das, was hier bei uns als richtiges Leben propagiert worden ist. Ja, und ich bin dann zurückgekommen, natürlich völlig, völlig pleite, völlig finanziell ausgebrannt und musste mir dann tatsächlich erstmal einen Job suchen, aber es war völlig klar, dass ich von vornherein nur den Job haben würde, um zu sparen und dann wieder aufzubrechen.
Hast du da irgendwie einen Nebenjob gemacht oder tatsächlich sowas, für das du auch studiert hast?
Nö, wirklich studiert habe ich dafür nicht. Es war auch witzig, weil mir wurde immer während dem Studium gesagt, dass wenn man Auslandserfahrung ist, eine ganz super Sache, ja, und das hilft, wenn man einen Job findet. So, und in meinem Fall kann ich das aber allerdings überhaupt gar nicht bestätigen. Es mag aber auch daran liegen, dass die Personale, auf die ich damals getroffen bin in den Bewerbungsprozessen, dass die haben halt ihr Handwerk verstanden, ja, und die haben halt meinen Lebenslauf angeschaut und die haben gehört, was ich gemacht habe. Und wie ich über meinen Job gesprochen habe und wie ich über diese Auslandserfahrung gesprochen habe. Und die haben gerochen, dass ich nicht lange bleiben würde. Und von dem her war das richtig schwierig. Es war wirklich schwer, einen Job zu finden, obwohl ich bei dem Unternehmen, wo ich war, extrem gut gestellt war. Mhm. Aber ich bin dann im Endeffekt in einem Online-Marketing-Startup gelandet und habe da Vertrieb gemacht. Also richtig Hardcore-Klinken putzen. Mhm. Ja. Und es war weit weg von dem Traumjob, aber zumindest, als ich dann einmal den Dreh raus hatte, hat er ordentlich gezahlt. Von dem her musste ich das dann auch nicht allzu lange machen.
Und wie kamst du dann auf die Idee, dein Motorrad zu schnappen und auf große Reise zu gehen?
Das war schon vor dem Südamerika-Trip. Ja, ich habe damals mit meiner Freundin haben wir Fernsehen geschaut und da gab es diese Dokumentation mit Ewan McGregor. Ja, ja. Long Way Round heißt der. Und da ist er mit seinem Kumpel Charlie, fahren die beiden mit Motorrädern um die Welt. Und ich habe bis dahin überhaupt keinen Bezug zu Motorrädern gehabt. Ich habe mir gedacht, Motorräder sind dumm und laut und viel zu gefährlich. Die haben überhaupt keine Daseinsberechtigung. Und dann schaue ich mir diese Doku an und sehe, wie die mit den Motorrädern reisen und mit den Leuten halt dadurch auch in Kontakt kommen. Das ist schon was anderes, als wenn man im Auto ist und das, sag ich mal, abgekapselt ist von der Umwelt. Mit dem Motorrad kann man sich vor der Welt nicht verstecken. Ja. Und da habe ich mir gedacht, wow, das will ich unbedingt mal machen. In Südamerika habe ich mir dann auch gedacht, wie gut es jetzt wäre, wenn ich jetzt nicht an diese Busse irgendwie gebunden wäre, sondern wenn ich einfach eine Straße sehe und die geht links ab und ich kann der einfach folgen. Ja. Also es war so, ich habe mir das vorgestellt als ultimatives Freiheitsgefühl. Und von dem her war es dann, wo ich mir gedacht habe, okay, ich ziehe das durch und ich suche mir einen Job und spare mein Geld und gehe nochmal auf Reisen, dass ich es dann mit dem Motorrad mache.
Aber dann hast du auch in Deutschland noch deinen Motorradführerschein gemacht oder hattest du den schon vorher?
Ich hatte den Motorradführerschein gemacht, aber ich bin nie wirklich viel gefahren. Also ich bin nicht so der Wochenendfahrer gewesen, auch heute nicht. Also ich bin jetzt, bei uns fährt man hier dann an Bodensee oder auf die Schwäbische Alb hoch oder so. Und das mache ich nicht, habe ich auch noch nie gemacht.
Aber jetzt hast du ja gesagt, du hattest damals die Freundin, du hast mit ihr die Doku gesehen, aber deine Freundin ist ja nicht mitgegangen, sondern du hast dich dann wahrscheinlich im Vorfeld der Reise von ihr getrennt, oder?
Richtig, also die Beziehung hat schon die Südamerika-Reise nicht überstanden.
Ach so, okay.
Das war dann doch, also sie war damals angestellt bei einer Bank und ich bin halt durch Südamerika gejettet und das ja, ging über einige Monate und das hat die Beziehung nicht verkraftet. Aber es war im Endeffekt wahrscheinlich für beide Seiten die bessere Lösung.
Ja, jetzt hast du aber gesagt, du möchtest diese Tour mit dem Motorrad machen. Du hattest keine Freundin mehr, das heißt, du warst ungebunden, du hattest kein Haus, du hattest keinen Hauskredit, du hattest keine Familie, so wie viele deiner früheren Kollegen. Wie bist du denn auf deinen Weggefährten gefunden, der mit dir dann tatsächlich den ersten Teil der Reise mitgemacht hat?
Ja, es war super witzig, weil ich habe mir halt gedacht, ich habe nicht mal mehr daran gedacht, jemanden zu suchen. Ich habe mir gedacht, wer ist denn verrückt genug, seinen Job zu kündigen? Wer hat genau zu dem Zeitpunkt auch genügend Geld? Weil billig ist das ja auch nicht.
Ja.
Wer will das überhaupt machen? Ja. Und ich bin auf niemanden gekommen, der den Kriterien entspricht. Und während meiner Jobsuche nach einem Jobinterview bin ich mit dem Zug nach Hause gefahren. Und dann setzt sich in so einen Vierersitz, ne, in der S-Bahn gegenüber ein alter Kommiliton von mir hin, ja, der Fu. Mhm. Und der Fu hat damals als Headhunter gearbeitet.
Okay.
Und wir erzählen halt so ein bisschen, ne, was so in unserem Leben vorgeht. Und dann erzähle ich ihm halt, dass ich unbedingt diese Motorradreise machen will. Ja. Und dass alles, was ich gerade denke, ist, einen Job zu finden, Geld zu sparen und dann so schnell wie möglich aufzubrechen und diese Motorradreise zu machen.
Ja.
Und er hat sich das angehört und haben sich die Pupillen so ein bisschen geweitet. Und dann hat er gesagt, ich bin dabei und hat mir die Hand draufgegeben. Und ich habe gesagt, im Leben bist du nicht dabei. Auf keinen Fall bist du dabei. Ja, weil wir haben ja zusammen studiert, ich habe ihn schon ein paar Jahre gekannt. Und er war eher so der Typ, der nach Vegas geflogen ist, ja, und da irgendwie so einen kleinen Roadtrip gemacht hat. Und dann kam er halt mit irgendwelchen neuen Sneakers nach Hause. Ich habe den nicht so als Abenteurer auf dem Schirm gehabt. Ja.
Okay.
Und habe es dann auch bis zum letzten Moment, habe ich ihn auch nicht hundertprozentig für voll genommen, dass er tatsächlich mitkommt. Aber hat sich geändert, ne? Also er ist dann tatsächlich mitgefahren.
Jetzt ist es ja so, ihr müsst ja eine Planung machen, gerade auch eine finanzielle Planung, wenn man so ein Unterfangen angeht. Du hast ja gesagt, du hast jetzt viel gearbeitet, hast davon wahrscheinlich nichts ausgegeben, sondern alles gespart. Aber trotzdem so eine monatelange Reise, wie geht man da finanziell mit der Planung ran? Weil so einfach ist es ja nicht, ne?
Nö, so einfach ist es nicht. Der Plan oder das ganze Motto von der Reise war ja, dass wir so weit fahren wollen wie möglich, ja, und auch so lang wie möglich, was immer es auch bedeuten würde.
Ja.
Von dem her haben wir ja logischerweise nicht gewusst, wann wir zurückkommen und es war auch Bedingung, dass wir eben kein Rückreisedatum haben. Und dann haben wir uns gedacht, okay, wie macht es denn am meisten Sinn, wie können wir die Reise, wenn wir jetzt erfolgreich sind, weil es könnte natürlich auch schief gehen, aufgrund von Krankheit oder Unfall, Verletzung, kaputtes Motorrad, gibt es ja genügend Möglichkeiten, wie so eine Reise beendet werden könnte.
Ja.
Und da haben wir uns gedacht, okay, wenn wir nach Osten fahren, können wir in Australien arbeiten. Und das war die Idee. Ja. Und das haben wir gesagt, okay, wie lange brauchen wir nach Australien? Vielleicht ein Jahr. Und dann haben wir uns gedacht, okay, wie viel müssen wir da sparen? Und das waren dann irgendwie so, keine Ahnung, so um die 1500 Euro im Monat, haben wir gedacht, brauchen wir circa, ja, mit einem bisschen Puffer. Und das haben wir uns dann angespart. Und mit dem sind wir dann losgefahren.
Und hat es gereicht im Monat?
Ja, also ich habe es nicht wirklich ganz geschafft, das anzusparen. Der fuhr auch nicht wirklich. Okay. Was dann geholfen hat, war eine Steuerrückzahlung, die man bekommen hat, weil wir haben ja unterjährig gekündigt. Das heißt, da hat man noch relativ viel Steuern zurückbekommen. Aber es war schon sehr auf Kante genäht. Also es war sehr, sehr knapp.
Okay. Und um Geld zu sparen, habt ihr ja gesagt, ihr möchtet entweder campen oder wenn ihr in Städten seid, dann Couchsurfing betreiben. Was ist denn Couchsurfing?
Ja, Couchsurfing ist auch sowas, das hat der Fu mit auf die Reise sozusagen gebracht. Und zwar ist es eine Plattform, eine Webseite. Und dort kann man, wenn man jetzt eine Stadt besucht oder ein Land, das gibt es überall auf der Welt, kann man sagen, hey, ich bin da, wer kann mich denn hosten? Ja, bei wem kann ich denn übernachten? Und der Fuhr erzählt mir das, ungefähr so, wie ich es jetzt gerade erzählt habe. Und ich habe mir gedacht, wer macht denn das? Ja, weil es ist ja auch völlig unentgeltlich. Also man, man zahlt sozusagen in Geschichten, ja, und neuen Freunden. Und ich habe gedacht, wer macht denn sowas? Das ist doch Quatsch. Ja? Ja. Kann ich mir nicht vorstellen, dass das funktioniert. Aber falsch gedacht, es hat hervorragend funktioniert. Praktisch Couches gesurft von Polen bis nach, ich glaube, die letzte war in Indien. Ja, genau.
Und wie lief das mit der Verständigung? Haben die alle Englisch gesprochen?
Ja, also wir haben dann im Iran waren wir Couchsurfen bei einem und der hat das ganz gut auf den Punkt gebracht. Er hat gemeint, er geht gerne, wenn er reisen geht, dann trampt er gerne. Ja, weil dort, wenn man trampt, hat man sozusagen das ist wirklich Zufall, wenn man trifft und man kriegt so die beste Idee von dem Land oder von dem Ort. Ja. Und beim Couchsurfen ist es so, das ist schon so in gewisser Weise eine kleine Blase. Also es ist im Vergleich zu, wenn man einfach so in ein Land geht oder sich eine Stadt anschaut, ja, ist es viel echter, viel authentischer. Man sieht den Ort durch die Augen von jemandem, der dort lebt. Aber dennoch sind die typischen Couchsurfer sind relativ gut gebildet und sprechen ziemlich gut Englisch. Ja. Von dem her hat es mit der Verständigung war das, ja, ich glaube, wir hatten nicht ein einziges Mal Probleme. Das ging echt sehr gut.
Ja, interessant ist es nur, gerade im Iran ist es ja auch verboten, Couch zu surfen. Ne? Da musstet ihr eure Motorräder ins Wohnzimmer stellen, damit das keiner mitbekommt.
Ja, das war kurios. Und das Witzige war auch, wir haben Couchsurfing als Plattform tatsächlich im Iran nur ein einziges Mal genutzt. Ja? In Teheran war das. Und die Leute im Iran sind so unglaublich gastfreundlich. Und der Ruf eilt denen voraus, aber man glaubt es dann trotzdem nicht so wirklich. Ja? Aber es ist dann tatsächlich genauso gekommen. Wir haben Couchsurfing gemacht und waren dann in Teheran bei dem Abbas hieß er. Und anstatt dann weiter Couchsurfing zu machen, also ganz klassisch, hat er uns eine Liste gegeben mit Städten und Namen und Telefonnummern. Und hat dann gesagt, okay, wenn ihr jetzt von mir aus nach Shiraz kommt, dann ruft einfach den Said an. Und ich habe mir da auch gedacht, so, das ist ja super seltsam. Ja? Aber genauso hat es funktioniert. Also wir sind dann losgefahren und waren dann irgendwann vor den Toren von Shiraz. Und dann hat der Fool einen kleinen Zettel rausgekramt, ja. Und wählt die Nummer von dem Said, mit dem er davon noch nie gesprochen hat. Und sagt, hey, hier sind wir, können wir bei dir übernachten? Wir haben deine Nummer vom Abbas aus Teheran. Also, von Abbas? Na klar, komm vorbei, Abbas-Freunde sind meine Freunde, ist gar kein Problem. Ja. Und dadurch, dass es aber verboten war, Touristen zu beherbergen, mussten wir dann, gerade in Shiraz war das, hat er uns dann, wir sind praktisch an seiner Adresse gelandet und hat er uns die Tür aufgemacht. Und dann mussten wir dann praktisch, hat er gesagt, schnell, bring die Motorräder rein. Und dann mussten wir die Motorräder in seinem Wohnzimmer unterstellen, ja, damit es halt von draußen niemand sieht, weil die haben viel Aufmerksamkeit erregt, die Motorräder.
Eure Tour ging ja von Stuttgart über Polen, Finnland, Russland und dann durch Usbekistan, Turkmenistan und dann bis nach Iran, wie du eben gesagt hast. Was waren denn so Learnings, die du mitgenommen hast auf dieser ersten Etappe der Reise? Du hast eben gesagt, die Iraner waren sehr gastfreundlich. In einem Land hast du auf der Straße einen Fisch geschenkt bekommen. Was hast du denn noch für Learnings gehabt?
Also es war wirklich der erste Teil von der Reise. Im Endeffekt die ganze Reise war toll. Ja. Und ich sag mal, der erste Teil, sag ich mal, vor allem die ersten 3 Monate, die waren halt von Euphorie getrieben. Ja, weil dann, das war mein größter Traum, den ich damals hatte. Das war ja wie für, keine Ahnung, irgendwelche jungen Mädels Germany's Next Topmodel gewinnen, ja, oder Superstar werden oder so. Also, oder Champions League gewinnen für einen Fußballer. Das war die Größenordnung von Traumerfüllung, die ich da hatte. Ja. Und von dem her war das eine Euphoriewelle, die seinesgesellen gesucht hat, vor allem in den ersten paar Monaten. Aber was verrückt war, ist, und das war so mit das größte Learning, was mir die Reise mitgegeben hat, und es kam relativ fix, ja, dass ich dann, als es mal abgeebbt, ja, weil auch auf so einer Reise gibt es Alltag. Ja, und irgendwann weiß man ganz genau, wo's Zelt sitzt, ja, und man weiß, also man hat diese Reise irgendwann mal gehandelt. Ja, man weiß dann, wie es funktioniert. Klar gibt es Überraschungen und klar gibt es unvorgesehene Sachen, aber so im Großen und Ganzen hat man das dann irgendwann mal schon, ja, raus, wie es funktioniert. Und was man eben auf so einer Reise auch macht, ist ziemlich viel Motorradfahren. Ja, also man sitzt ziemlich viel auf dem Bock und hat den Helm auf und kann sich nicht unterhalten. Man hat halt viel Zeit zum Nachdenken. Und ja. Das Verrückte war dann, dass ich, wir fahren dann, und ich glaube, es war in Kasachstan oder Usbekistan, ich weiß schon gar nicht mal ganz genau, und ich erwische mich bei den Gedanken, wie ich eine zukünftige Reise plane. Ja, also ich sitz auf dem Motorrad und denke mir, ja, das ist jetzt schon toll, aber wenn ich wieder nach Hause komme, dann könnte ich ja nochmal Geld sparen und dann würde ich mir ein kleineres Motorrad kaufen und würde dann das nach Südamerika verschiffen und dann würde ich durch Südamerika, und ich ertappe mich bei dem Gedanken, ja, und ich denke mir, warte mal, du lebst gerade deinen Traum. Du hast so viel Zeit und eine Beziehung und Geld und alles Mögliche geopfert, ja, um genau da zu sein, wo du jetzt bist. Und anstatt wirklich damit happy zu sein und anstatt zu sagen, hey, wie froh bin ich eigentlich, ja, wie glücklich, wie privilegiert, was ist das eigentlich für eine unglaubliche Situation, in der ich bin, bin ich in meinem Kopf ganz woanders. Ja? In meinem Kopf bin ich dabei, eine andere Reise zu planen. Ja? Und der Umkehrschluss von dem Ganzen war dann für mich völlig klar. Das heißt, egal was ich mache, egal was ich erreiche, egal wer in mein Leben tritt, egal wo ich bin, egal was ich mache, ich werde niemals zufrieden sein, weil es immer den nächsten Regenbogen gibt. Ja? Es gibt immer den nächsten goldenen Topf, den ich jagen kann. Und da habe ich mir gedacht, das ist auf jeden Fall nicht das gute Leben. Und das war ein krasses Learning und eine krasse Einsicht, würde ich mal sagen.
Ja, ich finde es interessant, dass es gerade auch am Anfang der Reise schon war. Also nach einigen Monaten, da hat sich ja nochmal wieder was geändert. Da können wir ja gleich nochmal drüber sprechen. Aber dass man relativ am Anfang dann schon das Gefühl hat, obwohl man gar nicht weiß, wie lange die Reise geht, was man danach machen könnte.
Unglaublich, ja. Unglaublich. Das ist halt, ich weiß nicht, ob das jedem so gehen würde. Ja, das ist halt auch, sag ich mal, wie ich gestrickt bin. Ich bin ziemlich zukunftsorientiert, ziemlich angetrieben. Das hat mich an viele gute Orte gebracht und es hat mir auch die Reise ermöglicht. Aber wie alles im Leben haben diese Eigenschaften auch eine Kehrseite. Und wer, sag ich mal, ständig am Rennen ist, der muss es lernen, sich hinzusetzen. Ja, und der muss lernen, sich hinzusetzen und sich mal umzuschauen und mal ein bisschen Wertschätzung dem gegenüberzubringen, wo er gerade ist. Und das ist für mich eine Riesenaufgabe in diesem Leben.
Ja, du hast ja gesagt, du hast generell eine hohe Erwartungshaltung schon im Job gehabt. Und hast du diese Erwartungshaltung dann im Laufe der Reise runtergeschraubt?
Nicht wirklich. Im Laufe der Reise schon, ja. Im ersten Teil nicht. Und da habe ich mich mit dem Fu dann auch öfter mal in die Haare oder in die Wolle bekommen. Ja, weil ich meine, wenn man zu zweit ist, dann wir haben ja so viel Zeit miteinander verbracht. Ja, 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche, jeden einzelnen Tag. Also wir haben wahrscheinlich im ersten Monat oder wahrscheinlich schon in den ersten 2 Wochen mehr Zeit miteinander verbracht als davor in unserer gesamten Freundschaft. Und das ist natürlich, sag ich mal, schon eine Belastung und man hat unterschiedliche Vorstellungen. Ich wollte dann immer so ein bisschen so abenteuerlicher unterwegs sein und der Fu hat gemeint, auch noch völlig zu Recht, wenn wir jetzt die Reise schon am Anfang riskieren, dann sind wir halt innerhalb von einem Monat wieder zu Hause. Ja, weil wir irgendwie die Motorräder kaputt gemacht haben oder uns verletzen oder sonst irgendwas. Ja. Und da gab es dann schon immer viel Spannungen, weil ich habe mir gedacht, so Mann, du bist der Pauschaltourist unter den Motorradreisenden, ja, und wie du die Reise angehst, total furchtbar. Er auf der anderen Seite hat natürlich gesagt, ich bin völlig naiv und verantwortungslos, ja, und setze halt die Reise schon am Anfang aufs Spiel, das macht überhaupt gar keinen Sinn.
Aber es hat ja trotzdem funktioniert, oder?
Ja, im Großen und Ganzen hat es auf jeden Fall funktioniert. Und wir haben dann auch irgendwann mal gelernt, wir haben ja auch unterwegs andere Reisende getroffen und auch Leute, die viel mehr Erfahrung hatten als wir. Ja. Mhm. Und da hat einer dann gesagt so, hey, ihr beide, ihr seid wie ein altes Ehepaar. Ja, und ihr müsst das machen, was ein altes Ehepaar auch machen muss. Und es ist auch mal Sachen getrennt voneinander machen. Mhm. Ja. Und das haben wir dann irgendwann mal auch umgesetzt und das hat uns extrem gut getan.
Das finde ich echt spannend. Hast du denn generell Vorurteile abgebaut, als du so durch Länder wie Kasachstan, Usbekistan, Turkmenistan gefahren bist? Weil häufig hat man da ja ganz unbewusst auch Russland so Vorurteile. Hast du die abgebaut während der Fahrt?
Ja, also die Vorurteile, die sind super spannend. Ich meine, ich bin aufgewachsen in einem völlig multikulturellen Umfeld. Bin aufgewachsen in Esslingen, das ist eine Stadt in der Nähe von Stuttgart, da ist Mercedes-Benz ist riesengroß. Die haben in den 70ern und 80ern und 90ern viele, viele Gastarbeiter angeworben. Also es ist absolut multikulturell, wie man sich es nur vorstellen kann. Und ich habe Freunde aus allen Teilen der Welt, einfach nur von dort, wo ich aufgewachsen bin. Und da würde man denken, man hat keine Vorurteile. Ja. Ja. Aber Vorurteile sind hinterhältige Biester. Ja. Und man merkt es dann, zum Beispiel in Russland. Ja. Ja. Wir campen und wir hatten davor noch nie wild gecampt. Das war das erste Mal, dass wir tatsächlich nicht auf einem Campingplatz, sondern irgendwo wild gecampt waren. Und ich hatte dieses ungute Gefühl. Ja. Ich hatte kein Vertrauen. Ich hatte kein Vertrauen in mein Umfeld. Das sind Vorurteile, weil woanders hatte ich das nicht. Ja, als wir in Finnland waren, da ging es mir nicht so. In Russland aber ja. Die beste Art und Weise, solche Vorurteile abzubauen, ist tatsächlich in die Länder zu gehen und sich einfach von dem Besseren belehren zu lassen, weil die Leute überall, wo wir waren, es gibt, also man muss natürlich auch dazu sagen, es gibt überall auch schlechte Menschen. Mhm. Ja, aber das ist so ein kleiner Anteil. Ja, und der Großteil der Menschen, die ticken ähnlich wie wir hier auch, ja. Die wollen zufrieden sein, die wollen glücklich sein, die wollen, dass es ihrer Familie gut geht, die wollen Essen auf dem Tisch haben, die wollen, dass die Kinder eine ordentliche Ausbildung haben. Es ist nichts anderes, ja. Und die wollen dann auch nichts Böses, ganz im Gegenteil, die sind froh, wenn man zu Besuch kommt und sich das Land anschaut. Insbesondere dann, wenn niemand kommt, ja, wie irgendwie in Sibirien, ja, ja. Oder in Turkmenistan. Und von dem her ist so eine Reise ist klasse zum Vorurteile abbauen. Ja. Also wenn ich Bundeskanzler wäre, dann würde ich sagen, jeder, der die Schule beendet hat, kriegt ein Ticket, ja, ein Flugticket irgendwo hin auf die Welt, da hat man kein Mitspracherecht. Und da muss man von diesem Ort aus, muss man sich dann zurückschlagen nach Hause, ohne ein Flugzeug zu benutzen. Und würde das jeder machen, würde die Welt wäre so ein viel besserer Ort.
Ja, das habe ich tatsächlich auch beim Lesen deines Buches dann so erlebt, weil dann habe ich auch selber so Vorurteile im Kopf gehabt und dein Buch hat diesen Vorurteilen komplett widersprochen und gerade das finde ich dann so spannend und ich habe tatsächlich auch Lust gehabt, mal auch so eine kleine Tour zu machen durch Länder, wo ich teilweise noch nie wirklich was gehört habe, wie Turkmenistan, ne?
Absolut. Und das ist auch das Schöne, wenn man über Land reist. Ja, ja. Weil, sagen wir mal, hätten wir die Reise jetzt als Flugreise gemacht, dann wäre es vielleicht Finnland, Indien hätten wir wahrscheinlich auch gemacht, Thailand, Indonesien, Australien. Ja. Aber wir hätten diese ganzen Star-Länder, da wäre ich im Leben nicht hingegangen. Usbekistan oder Turkmenistan, die standen so weit unten auf meiner Bucketliste von Ländern, die ich irgendwie besuchen wollte. Ja. Und haben sich herausgestellt als absolute herausragende Erfahrung, weil gerade auch, weil man dann überhaupt keine Erwartungen hat. Also das ist so eine feine Sache. Und ich meine, wir haben hier das Glück, dass wir hier in Deutschland so zentral liegen. Man kann, also jetzt gerade, wir nehmen das ja in Corona-Zeiten auf, jetzt ist es wahrscheinlich, oder nicht wahrscheinlich, jetzt ist es natürlich eingeschränkt, die Reisefreiheit, aber so im Großen und Ganzen kann man über Land nach in den Iran fahren, ohne größere Probleme. Ja. Und also kann ich wirklich nur empfehlen.
Aber nach dem Iran wurde es ja etwas beschwerlicher mit eurer Reise, denn da gab es dann auch so Länder, die dann nicht so einfach waren. Ich glaube, das war Pakistan, wo ihr dann immer von Grenzposten zu Grenzposten fahren musstet, oder?
Ja, also Pakistan war dann schon ein anderes Level.
Ja.
Und es ist so witzig, weißt du, weil wir haben ja die Reise geplant, vornehmlich in unserer Sportsbar, ja, also da, wo wir halt immer Fußball geschaut haben. Das heißt, wir haben uns getroffen, wenn irgendwie Champions League war und haben uns dann immer eine Stunde oder zwei früher getroffen und haben halt die Reise geplant. Mhm. So, und dann planen wir die ganzen Visas und Russland und Usbekistan und gehen halt weiter auf der Weltkarte und irgendwann kamen wir dann nach Pakistan und lesen über Pakistan und über diese Eskorten, die man haben muss. Und so eine Reise lässt sich aus einer Sportsbar, von einem bequemen Sessel aus, so einfach planen. Ja, das ist unglaublich, wie einfach das geht, wenn man irgendwie vor einem Burger sitzt, ja, mit einem Bier vor sich, in einem gemütlichen Sessel, klimatisiert und es läuft Fußball. Ja, das ist so einfach, eine Reise zu planen. Und dann kamen wir aber irgendwann mal in diese Grenzregion zum Pakistan und auf einmal ist es ernst geworden. Und wir denken uns nur, ist das, wie dumme Menschen sterben? Ja, ich meine, es wäre ja nicht mal eine Schlagzeile. Deutsche Touristen in Pakistan entführt. Ja. Wenn ich die gelesen hätte vor 2-3 Jahren, würde ich mir denken, ja, selber schuld, wenn man da hingeht. Hm. Ja. Und jetzt waren wir halt tatsächlich dann vor der Grenze und haben uns gedacht, um Gottes Willen, was machen wir hier eigentlich? Ja. Ist es das wert? Also es sind diese ersten 1000 Kilometer durch Pakistan, Baluchistan heißt das ja, die Gegend, da muss man tatsächlich mit Eskorte fahren. Und das war schon auch, ich weiß nicht, ob ich es nochmal machen würde. Es ist alles gut gegangen. Ich habe aber auch im Nachhinein ein Video gefunden von einem spanischen Fahrradfahrer. Es gibt nur eine Route. Also es gibt genau die eine Straße, die man fahren kann. Ja. Und da ist, bei ihm war das, ist ein Attentat verübt worden auf einen Bus, der vor ihm gefahren ist. Mhm. Ja. Und ich habe es ja im Nachhinein, wo ich mein Buch recherchiert habe ich das erst gefunden. Und ich habe mir gedacht, das ist einfach schon ein krasses Risiko. Ja, das ist heftig. Wie gesagt, bei uns ist alles gut gelaufen. Und die Eskorte an sich, die war in Ordnung, die war dann irgendwann nervig. Also ist auch witzig, wie sich der Verstand an so eine latente Gefahrsituation gewöhnt. Mhm. Ja, am Anfang war man froh über die Eskorte, da haben wir uns hergewünscht. Und irgendwann haben wir uns dann gedacht, um Gottes Willen, weil die Eskorte war dann auch irgendwann, am Anfang waren es Jeeps mit zwei bewaffneten Soldaten hinten drauf.
Ja.
So hat es angefangen. Und dann waren es irgendwann Roller, 125 Kubik mit einem Typ mit der Kalaschnikow. Und dann denken wir so, wenn uns jetzt die Taliban angreifen, ja, was soll denn der machen? Ja, da sind wir wahrscheinlich besser dran, wenn wir einfach wegfahren.
Ja.
Und ja, aber als dann diese Escort-Situation, als die dann vorbei war und wir dann Pakistan auch richtig erleben konnten, hat sich natürlich auch die Erfahrung von Pakistan komplett geändert. Mhm. Und auch da muss ich sagen, da war es natürlich mit den Vorurteilen nochmal krasser. Ja. Ja. Und wir haben dann Leute getroffen. Wir waren essen, Mittagessen einfach nur in einem Straßencafé oder ja, so einem kleinen Restaurant halt und konnten natürlich überhaupt keinen, uns wirklich nicht mit den Leuten verständigen. Hm. Und das hat dann immer so funktioniert, dass wir in die Küche reingelaufen sind. Ja, und da haben die uns die Töpfe aufgemacht und da haben wir halt drauf gezeigt, okay, wir wollen das und wir wollen das, ja, mit Reis. Und absolut kurios, aber die Leute halt total offen dafür und freundlich, ja, und konnten halt nicht viel miteinander sprechen. Und es ist dann mehrmals passiert, dass wir dann aufgestanden sind zum Zahlen und dann hieß es, nee, irgendjemand in dem Restaurant hatte schon für uns gezahlt.
Echt?
Ja. Kurios, absolut kurios. Und es ist halt, also das ist so die Gastfreundschaft, die man im Iran und in Pakistan hat, die geben sich da beide nichts, erfährt, die ist einfach, das ist so herzerwärmend. Ne? Und einer hat uns dann mal gefragt, weil wir haben da immer gesagt, so oh, die Gastfreundschaft. Und für ihn ist es ja normal. Hm. Ja. Und er war noch nie woanders und sagte, ja, wenn ich jetzt nach Deutschland kommen würde, wäre es dann anders. Und da musste ich mal schon kurz schlucken, ja, weil wenn ich mir überlege, dass zwei Pakistanis auf der Autobahn stranden, zum Beispiel ja, in ihren traditionellen Gewändern, bin ich mir nicht sicher, wie viele Leute halten würden und ihnen helfen würden. Hm. Ja, also da kann man wirklich, wirklich viel lernen von den Ländern und von deren Einstellung gegenüber Gästen.
Hm. Ihr habt auch Couchsurfing auf dem Polizeirevier betrieben da, ne?
Ja, das war nicht klassisch Couchsurfing. Ja. Wir mussten dann, da hieß es, dass wenn man nicht früh genug von der Grenze wegkommt, also es war die Grenze Iran-Pakistan, dann muss man die Nacht auf dem Polizeirevier verbringen.
Ja.
Und wir haben natürlich alles Menschenmögliche daran gesetzt, dass wir früh genug da sind. Mhm. Weil wenn man sich denkt, es ist zu gefährlich, dann weiterzufahren, dann möchte man da ja nicht sein. Also man möchte aus dieser Gegend so schnell wie möglich weg. Also waren wir so früh an der Grenze, wie es halt nur irgendwie ging. Wir waren auch die Ersten, die da waren. Und auf der iranischen Seite konnten wir nicht ausreisen, weil kein Papier da war. Ja, also die konnten nicht drucken. Ja, und wir denken uns nur so, das ist ja absolut unglaublich, dass wir jetzt hier stecken, weil es auf der Grenzstation kein Papier gibt. Ja. Und dann saß man da halt, ich weiß nicht, 4 oder 6 Stunden, bis dann irgendjemand mal von irgendwo Papier gebracht hat und dann man drucken konnte und wir dann irgendeinen Wisch unterschreiben konnten, dass wir dann weiterreisen konnten. Hm. Aber dann war es natürlich schon zu spät und dann haben wir eben auf dieser Grenzstation auf pakistanischer Seite, an dieser Polizeistation, da mussten wir dann dort übernachten.
Genau. Das sind ja echt Geschichten, die du da erzählst. Das ist wirklich unglaublich. Aber umso schöner, dass du das jetzt nochmal mit uns teilst. Danach kam ja Indien und Indien war für dich ja nochmal eine komplette Umstellung, sowohl was den Verkehr als auch die Menschen angeht. Aber du hattest auch zum ersten Mal einen Reiseburnout und dein Körper hat gestreikt. Wie bist du damit umgegangen?
Ja, es war, also man muss zu Indiens Verteidigung sagen, dass ich mir ich habe so einen ganz fiesen, ich weiß nicht, ob es eine Lebensmittelvergiftung war oder irgendein Virus oder bakteriell oder was, ich weiß es wirklich nicht, aber ich habe mir das schon auf pakistanischer Seite eingefangen und dann praktisch mit importiert. Ja. Aber da hat es mich 2 Wochen richtig reingehauen. Und also da ging dann überhaupt gar nichts. Und wir haben uns dann in ein Hotel eingebucht in Indien, bezahlt. Und weil ich mich halt kurieren musste, es ging halt einfach nicht weiter. Und zu dem Zeitpunkt waren wir dann auch schon 4 oder 5 Monate unterwegs. Und das ist so ganz eine ganz typische Zeit für so einen Reiseburnout. Ja. Also es ist tatsächlich was Gängiges. Viele Leute bekommen das, weil das Leben ist halt, es passiert ja jeden Tag, passiert irgendwie was Neues. Und jeden Tag hast du irgendwelche Herausforderungen zu meistern. Und auch wenn ich vorher gesagt habe, dass man so einen gewissen Reisealltag hat, ja, ist es trotzdem natürlich, das Leben ist einfach so beschleunigt. Und irgendwann ist man so richtig ausgebrannt, weil der Kopf gar nicht hinterherkommt mit diesen ganzen Erfahrungen und diese ganzen Erfahrungen überhaupt zu verarbeiten. Mhm. Ja. Und wir haben dann für uns beschlossen, dass wir dann halt auch, dass wir da einfach mal versuchen, langsamer zu reisen. Ja? Mhm. Weil wir jetzt irgendwie Stuttgart hinter uns gelassen haben und unsere Jobs gekündigt haben, wir hatten immer noch diese Einstellung, ja, dieses Getriebene, ja, dieses Terminkalender, dieses wir müssen da und da sein und dann müssen wir dort sein. Und das ist super schwer loszulassen. Ja, oder einfach mal 5 Grad sein zu lassen und einfach mal an einem Ort irgendwie eine Woche zu bleiben und sich das ein bisschen anzuschauen. Es ist gar nicht so einfach. Ja, und wir mussten das auf der Reise tatsächlich richtig lernen.
Aber Indien war ja tatsächlich auch so das erste Land, wo ihr gesagt habt, ihr trennt euch jetzt mal. Und du bist dann, glaube ich, in Himalaya gefahren und Fu ist woanders hingefahen. Hat es dann so ein bisschen dazu geführt, dass ihr ein bisschen freier atmen konntet, so allein?
Ja, auf jeden Fall. Also es war auch, das war halt, es ist so ein ganz unter, sag ich mal, Motorrad-Fernreisenden ist die Route, wo ich da gemacht habe im Himalaya, die ist so ein bisschen so ein Mekka, ja, so ein richtiges Motorradreisemekka.
Ja.
Weil da kommt man an der höchsten befahrbaren Straße der Welt vorbei. Und das ist, sag ich mal, jetzt das eine, aber das andere ist halt, dass man einfach durch den Himalaya fährt. Ich meine, geht's eigentlich noch? wie gut ist es eigentlich? Und wir haben dann natürlich Berichte gelesen und so weiter und der FU hat halt entschieden, dass es ein zu hohes Risiko ist.
Ja.
Und ist dann praktisch die Etappe nicht mitgefahren und die wollte ich mir aber wirklich nicht nehmen lassen. Und zu dem Zeitpunkt hatten wir uns davor auch schon 2-3 Mal getrennt gehabt, zwar nicht so lange, aber von dem her war das dann auch in Ordnung, dass wir das so machen. Und ich bin es dann alleine gefahren oder zumindest wollte ich es alleine fahren und habe aber dann relativ schnell bin ich in so eine Gruppe von Holländern reingeraten und habe dann praktisch den Himalaya zusammen mit denen gemeinsam unter die Räder genommen. Muss ich auch sagen, war ich schon auch froh drüber, ja, weil es ist verrückt. Also es ist wirklich verrückt, da lang zu fahren. Und es ist schon auch natürlich ein Stück weit gefährlich, weil Sicherungen und Leitplanken und lauter solche Sachen, die gibt es halt da nicht. Und da hat man schon ein besseres Gefühl, wenn man weiß, dass jetzt noch jemand da ist, der einem eventuell dann auch helfen würde, wenn irgendwas schief gehen würde.
Ja, aber generell, du bist ja im Vorfeld fast gar nicht gefahren. Wie lange hat es denn gedauert, bis du ein sicheres Gefühl auf dem Motorrad hattest? Weil, wie du jetzt gesagt hast, Himalaya ist ja dann nochmal eine komplett andere Hausnummer. Und wenn du jetzt 5 Monate sehr viel gefahren bist, aber trotzdem diese Extremerfahrung hattest du ja gar nicht.
Ja, es ist, wir Menschen, ich finde es so faszinierend an unserer Spezies, dass wir so gut darin sind, uns anzupassen. Mhm. Wie schnell das auch geht. Und ich bin davor nicht viel Motorrad gefahren, also und ich bin überhaupt nicht Offroad gefahren.
Mhm.
Noch nie. Wir hatten vor der Reise hatten wir so ein kleines Offroad-Training gemacht, das war ein Vormittag. Das war alles, was wir an Erfahrung hatten. Und ich weiß auch ganz genau, in der Slowakei bin ich in ein Matschloch gefahren, weil ich überhaupt keine Ahnung hatte, wie ich irgendwie da durchkomme. Ja. Und dann kam halt hier irgendwie eine kleine Baustellenumfahrung, wo halt irgendwie auf Kies war. Und dann kam da irgendwie eine Straße, die schlecht ausgebaut war. Und dann waren wir ja davor schon in Kirgisistan gewesen, da war auch viel Offroad. Und man gewöhnt sich dann irgendwann dran. Ja. Und irgendwie habe ich dann so das Gefühl entwickelt. Und ich würde mich wirklich nicht als guten Motorradfahrer bezeichnen, auch heute noch nicht. Ja. Mhm. Aber es ist einfach verrückt und ich habe mich da auch selbst unterschätzt in der Hinsicht, wie schnell man dann doch auch irgendwie dazulernt.
Mhm.
Ja? Und ich meine, so eine gesunde Vorsicht gehört auf jeden Fall dazu, aber das hat mich schon positiv überrascht, wie man dann irgendwie dann doch halt auch Sicherheit dazu gewinnt.
Ihr seid ja dann von Indien weitergefahren Richtung Thailand. Und da kam es dann erstmal zum Urlaub, aber dann hat Fu gesagt, er hat keine Lust mehr und ist dann nach Hause geflogen. Warum bist du nicht mitgeflogen?
Ja, es war so, beim Fu war das so ein schleichender Prozess. Mhm. Und wir waren zu dem Zeitpunkt, waren es glaube ich 7, 8 Monate, wo wir, ich glaube sogar 9, wo wir unterwegs waren. Und da kamen dann verschiedene Sachen zusammen. Also auf der einen Seite ist man super ausgebrannt nach 7, 8, 9 Monaten. Ja. Vor allem, wenn man halt ständig unterwegs ist und wenig längere Pausen. Und längere Pausen meine ich jetzt mal 3, 4 Wochen an einem Ort.
Mhm.
Ja, das ist irgendwo auch schwer, finanziell sich das rauszunehmen. Also das war das eine. Dann sind unsere Finanzen sind so runtergegangen. Also wir waren wirklich da schon im roten Bereich. Außerdem ist es, man kommt von Thailand relativ leicht nach Hause. Wenn man den Schritt nach Indonesien macht, muss man im Endeffekt bis nach Australien durchfahren.
Mhm.
Weil es von Indonesien ist es viel schwieriger heimzukommen. Das heißt, das kam noch dazu. Dann hat sein Cousin, der auch sein bester Freund ist, hat geheiratet. Also es standen so verschiedene Sachen an. Und wenn man, sag ich mal, in der Reise oder während der Reise in einer schwierigen Situation ist, dann erscheint zu Hause super golden. Ja, das leuchtet dann so. Man denkt sich, wow, und wieder zu Hause und auf der Couch sitzen und Sportschau schauen und duschen und warmes Wasser und diese ganzen Annehmlichkeiten, die man halt zu Hause hat und die Freunde und die Familie. Und man hat ja alle schon so lange nicht mehr gesehen. Ja,
ja.
Das scheint dann einfach zu verlockend. Für den Fu war es dann einfach so, dass er gesagt hat, hey, für mich war es das, ich habe eine super gute Zeit gehabt und aber für mich ist es vorbei jetzt. Und bei mir war der Unterschied oder der einzige Unterschied war, dass ich halt davor diese Südamerika-Erfahrung hatte.
Ja.
Und ich war nach Südamerika schon auch müde und auch schon auch froh, nach Hause zu gehen, auch wenn ich wusste, dass ich weiterreisen würde. Aber ich war mir hundertprozentig sicher, dass ich noch nicht das gelernt habe, was ich lernen wollte. Und dass die Reise für mich noch nicht zu Ende war. Und dass ich wusste ganz genau, wenn ich jetzt gehen würde, wenn ich jetzt nach Hause fliegen würde, Das wäre es nicht gewesen. Ich würde es zu 100% bereuen, wenn ich gehen würde. Und da habe ich ihm gesagt, dass ich weiterfahre. Und ich glaube schon, dass es ihn zu dem Zeitpunkt auch schon überrascht hat, weil der Fu ist halt, der geht voran. Ja. Der Fu, wenn du den Fu kennenlernen würdest, ja, und wir drei würden loslaufen und wir würden irgendwo hingehen, dann würde der Fu immer vorne laufen.
Okay.
Ja. Der Fu plant, der Fu hat alles unter Kontrolle. Der Fu weiß ganz genau, wo wir in 4 Wochen Couchsurfen. Ja, der hat einfach, der ist so ein richtiges Mastermind. Der hat die Reise so bestimmt, wäre das falsche Wort, aber ich sag mal, schon
vorangetrieben wahrscheinlich.
Schon geleitet, ja, mhm. Vorangetrieben. Er war schon so ein bisschen der Reiseleiter, ja. Und er hatte, ich glaube, da war dann schon überrascht, oder hätte es ihm vielleicht auch gar nicht zugetraut, ja, dass ich dann sage, so, hey, weißt du was, ich passe einfach selbst. Mhm. Oder fahr einfach alleine weiter. Aber so ist es dann gekommen, das war dann auch in Ordnung, ja. Also ich war ihm da jetzt auch nicht böse, weil ich konnte seine Motive zu 100% nachvollziehen. Mhm. Nur wie gesagt, der Unterschied war halt, dass für mich war es zu dem Zeitpunkt noch nicht fertig.
Aber du hast ja eben gesagt, das Geld war bei dir auch schon im roten Bereich. Roter Bereich heißt ja kurz vor Exodus. Was denkt man denn in einem solchen Moment, wenn du da noch Indonesien vor dir hast und irgendwas könnte passieren, Motorrad kaputt und du hast kein Geld? Wie gehst du damit um oder wie bist du damit umgegangen?
Na, es ist... Das würde ich niemandem empfehlen. Also es gibt ja Reisende oder Leute, die sag ich mal, Weltreisen machen oder länger unterwegs sind und die machen das als Motto. Ja, mhm. Reisen ohne Geld. Und ich bewundere das. Ich bewundere es total. Und es ist auch ehrlich. Ja, man muss auch dazu sagen, wenn man ohne Geld reist, ist die Reiseerfahrung viel ehrlicher. Weil wenn du jetzt sagst, hey, weißt du was, ich reise jetzt mit unendlich viel Budget oder sagen wir mal, keine Ahnung, du hast 50.000 Euro ja, für eine 6-monatige Reise. Was ja Leute machen, Leute hauen das raus. Und du kaufst dir ein Weltreisemobil, ja, solche Leute haben wir auch getroffen, für, keine Ahnung, 200.000 Euro. Mit Induktionskochfeld ja, und hydraulischer Ausrichtung, dass das Wohnmobil auch immer gerade steht. Dann wirst du ganz unbewusst wahrscheinlich auch, dann gehst du halt zu den besseren Restaurants. Du isst halt nicht auf der Straße, weil du willst ja nichts einfangen. Ja. Mhm. Du gehst halt zu den teuren Werkstätten, wenn irgendwas nicht funktioniert. Ja. Das heißt, du suchst dir praktisch die westliche Kultur allein durch deinen Geldbeutel, passiert das. Ja. Und wenn du wirklich ohne Geld reist, so mit wenig Geld, dann bist du bei den Locals. Ja. Dann isst du da, wo die Locals essen, mit allen Konsequenzen. Ja. Und dann bist du in den billigen Unterkünften, wo die Locals absteigen, mit allen Konsequenzen. Ja. Und das hat durchaus das hat auf jeden Fall seine positiven Seiten, weil ich würde sagen, dass die Reise ist dadurch echter.
Ja.
Aber ich würde es trotzdem nicht empfehlen. Zumindest für mich war es nicht so gut, weil die Schattenseite davon ist halt, dass alles ist auf einmal in Geld bemessen. Ja. Mhm. Geld spielt dann so eine wichtige Rolle. Und das ist ja auch bei Leuten so, ich war auch schon oft genug in Situationen hier in Deutschland, wo ich wenig Geld hatte. Mhm. Und dann ist, keine Ahnung, gehe ich mit den Leuten essen, treffe ich mich mit dem Freund auf ein Bier, ja. Und ich messe alles in Geld und Geld und Geld und hier und das kostet so viel und das kostet so viel. Und das nimmt so einen riesen Platz ein, dass es nicht schön ist. Mhm. Und ich würde jetzt gerne sagen, dass ich dann eine irgendwie spirituelle Erleuchtung hatte und mir gedacht habe, hey, ich habe so viel Vertrauen in mich und die Welt nach 9 Monaten auf Reisen gehabt, dass ich schon wusste, ich komme da locker durch, aber es war halt nicht so. Ja. Mhm. Ich habe schon mehr Vertrauen in mich gehabt als zu Beginn der Reise, das stimmt. Ja. Aber trotzdem habe ich mir Sorgen gemacht und trotzdem habe ich mir gedacht, so Mist, hey, wenn jetzt irgendwie, gerade genau wie du es gesagt hast, man hat halt diesen Sicherheitspuffer, ja. Mhm. Der war halt bedrohlich geschmolzen. Mhm. Ja. Und was ist jetzt, wenn irgendwas passiert? Und das hat mich durchaus belastet, ja, auf jeden Fall.
Mhm. Du bist ja dann nach Australien und bist dann auch nochmal zurück, ich glaube nach Bali und da noch ein bisschen rumgefahren. Aber in Australien hast du jetzt zweimal richtig Glück gehabt, dass du da kostenlos, glaube ich, untergekommen bist, oder?
Ja, also Leute haben vor der Reise, also meine guten Freunde haben sich um mich gesorgt, weil ich halt, oder wenn man jetzt überlegt, was bringt man jetzt mit für so eine Reise, mhm. ja, dann haben Fu und ich, jetzt haben wir nicht die besten Voraussetzungen gehabt, weil wir waren keine guten Motorradfahrer, also wenig Erfahrung, keine Technikerfahrung, ja, relativ wenig Geld für so eine Reise gehabt. Also viele Sachen, die wirklich gegen uns gesprochen haben. Aber eine Sache, die für mich gesprochen hat, ist, ich habe einfach Glück. Es ist halt einfach so. Ich bin einfach ein Glückspilz.
Okay.
Und ich weiß nicht, wo das herkommt. Ich glaube, ich habe generell eine relativ positive Einstellung zum Leben. Und mein Vater hat immer gesagt, so wie man in den Wald reinschreit, so kommt es auch zurück. Ja. Mhm. Und ja, ich habe da wirklich Glück gehabt, weil ich bin in Australien gelandet mit 147 Euro in meinem Namen sozusagen. Und in Australien kosten Bier 8 Euro. Ja. Also 147 Euro in Australien ist nochmal weniger, als es hier ist. Und ich denke mir, meine Güte, hey, wie soll das gut gehen? Ja. Mhm. Und ich meine, man muss auch dazu sagen, ich habe eine Familie. Ja, ich komme jetzt nicht irgendwie aus einem reichen Elternhaus, aber die hätten mir sicherlich, hätten die mir irgendwie ein bisschen Geld leihen können. Mhm. Ja, die haben auch mit mir geschimpft, wo sie dann das Buch gelesen haben. Ja, weil ich habe gesagt, so um Gottes Willen, warum hast du denn nichts gesagt, Junge? Ja, das musst du doch nicht, das hätte doch nicht sein müssen. Ja, aber ich wollte mir dann halt auch nicht die Blöße geben.
Das wäre eine Niederlage gewesen, ne?
Es wär irgendwo eine Niederlage gewesen, ganz genau. Ja, deswegen habe ich das nicht gemacht. Und ich habe dann über ein Forum, so ein Motorradreiseforum, habe ich geschrieben, hey, komm nach Darwin, will mir irgendjemand vielleicht Starthilfe geben, ne? So, weil ich eine Weile da sein werde. Dann hat sich der Dave, heißt der, hat sich dann bei mir gemeldet und hat gesagt, hey, Mate, kein Problem, ich hole dich ab vom Flughafen, ja, kannst bei mir erstmal bleiben. Und wir haben uns dann kennengelernt, haben uns extrem gut verstanden. Er hat meine Story gehört und hat halt gesagt, und ich meine, ich habe ihn nicht danach gefragt, es kam von ihm aus. Er hat gesagt, hey, ist überhaupt kein Problem, du bleibst einfach bei mir, hilfst mir hier im Haus, ja, dafür kannst du hier umsonst wohnen. Und wenn du dann einen Job hast, dann kannst du mir dann schon ein bisschen Miete zahlen. Aber bis dahin, mach dir keine Sorgen. Ja. Was für ein Glücksfall.
Ja, und dann hast du ja tatsächlich einen Job gefunden, du hast in einer Bar gearbeitet und den ersten Tag hast du ja sehr ausführlich da beschrieben. Du hast kein Wort verstanden, was die Leute bestellt haben, oder?
Ja, ich habe damals eigentlich auch meines Erachtens nach relativ passabel Englisch gesprochen. Ja. Aber dieser australische Akzent, ja, boah, der ist dick. Der ist richtig dick. Und ich stehe dann hinter der Bar, ja, und bin ja eh schon aufgeregt. Und dann kommt da einer an den Tresen und sagt vier Wörter und ich verstehe kein einziges. Ja. Als ob er Chinesisch spricht. Ja. Ich hatte dann diesen Probearbeitstag und dieser Job war ja alles für mich. Ich musste den ja unbedingt bekommen. Ja. Und ich habe kein Wort verstanden. Eigentlich nur durch Finger zeigen könnte ich irgendwelche Bestellungen aufnehmen. Wenn man jetzt neu in der Bar arbeitet, ich habe ja davor schon in Deutschland in Nachtclubs und so weiter gearbeitet, da gibt es ja auch immer ein Kassensystem, das ist sowieso schwierig, aber das weiß jeder. Ja. Mhm. Aber so diese fehlende Kommunikationsfähigkeit, ja, habe ich mir gedacht, die hat mich auf jeden Fall den Job gekostet. Mhm. Aber oh Wunder, hat der Ricky, hieß der Manager von dem Laden, hat dann gesagt, hey, super, hat mir gut gefallen, hier sind deine Schichten für nächste Woche.
Ja. Ja, und du hast, glaube ich, den Laden auch noch mal, ich glaube, über Weihnachten habt ihr da umgebaut. Da hast dann auch noch mal Geld bekommen. Das war ja dann sozusagen die letzte Rettung, oder?
Ja, also der Laden, Darwin allgemein, ja, also Darwin, der Ort Darwin, Australien, da kann man mal hingehen. Die haben schöne Nationalparks. Und in unserem Winter, deren Trockenzeit ist, ist wirklich eine Reise wert. Für 2 oder 3 Wochen. Aber wenn man länger da bleibt, dann merkt man relativ schnell, dass Darwin so isoliert ist vom Rest der Welt. Wenn man irgendwie eine andere große Stadt will und Darwin hat 100.000 Einwohner oder 150.000 Einwohner, das ist keine große Stadt. Und wenn man irgendwo anders hin will, in eine größere Stadt, dann fliegt man erstmal 4 Stunden mit dem Flugzeug. Und man merkt das. Man merkt das einfach. Ja. Zu der Zeit, wo ich da war, gab es da relativ viel Geld zu verdienen durch irgendwelche Mining-Projekte und Förderungen von Rohstoffen. Da sind natürlich schon Leute von außerhalb gekommen, aber trotzdem diese alteingesessenen Darwin-Menschen, das ist einfach ein anderer Schlag. Das ist ein anderer Schlag Menschen, die sind einfach rau, ja, und völlig anders als ich. Und aber nichtsdestotrotz, Darwin hat für mich, Darwin war immer gut zu mir. Und gerade dieser Job in der Bar hat mich gerettet, dann haben die zugemacht, wie du schon gesagt hast, über Weihnachten, um zu renovieren. Da habe ich mir gedacht, um Gottes Willen, was mache ich jetzt, ja, wenn ich den Job nicht habe, weil ich muss ja nach Hause kommen irgendwie. Ja. Das war ja schon auch so im Hinterkopf, dass ich einen Flug nach Hause zahlen musste und ich musste auch mein Motorrad nach Hause kriegen. Ja, wie soll ich das machen, wenn jetzt die Bar auch noch zu hat? Ja. Und dieser Ricky, dieser Manager, hat mir gesagt, hey, hast du Lust, hier ein bisschen mitzuhelfen während dem Umbau? Dann kann ich dir da auch noch ein paar Stunden geben. Für immer werde ich dem Laden und dem Ricky dafür dankbar sein.
Ja, da hast du auch noch eine Frau da kennengelernt. Also du hast eine große Bindung zu diesem Laden, ne?
Ja, ich habe ein absolut tolles Mädchen kennengelernt, die immer noch relevant ist in meinem Leben, auch heute noch.
Okay.
Ja, also, und der Laden war kacke, ja, ganz im Ernst, der Laden war scheiße. Also unter uns gesprochen, ne, ich bin Vegetarier, das war ein Steakhouse, da kamen die rausten Typen rein, wo man sich vorstellen konnte, ja, da waren Stammgäste dabei, die waren die größten Nazis, ja, da habe ich mir Sachen anhören müssen, die kann man sich nicht vorstellen. Das war gerade die Zeit, wo Flüchtlingskrise war bei uns in Europa, ja. Die haben da Sprüche rausgehauen, ja, und ich war ja noch völlig sensibilisiert, und das ist natürlich auch heute noch, weil ich durch so viele islamische Länder gefahren bin, ja. Und ich denke mir so, boah, was für ein toxisches Umfeld, Furchtbar, ja. Aber ja, nichtsdestotrotz hat es mir natürlich trotzdem viel, viel gegeben.
Ja. Du bist ja in Australien nochmal hin und her und kreuz und quer durchs Land gefahren mit deinem Motorrad. Ich weiß nicht genau, wie viele Monate du jetzt da warst, aber Australien war ja dann nochmal, ja, auch eine ganz besondere Erfahrung für dich, oder?
Ja, also es ist natürlich auch ein Riesenland. Ja, das spielt dazu noch eine Rolle. Da kann man da relativ viel Zeit dort verbringen. Ich habe davor Australien überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt. Ja. Also ich bin eigentlich nur nach Australien, was jetzt das nächste Land war. Mhm. Ja. Und weil ich wusste, dass ich da arbeiten kann. Sonst hatte ich da überhaupt keine Aktien drin. Ich habe mir gedacht, das ist für Backpacker nach der Schule, ja, die da, keine Ahnung, ein bisschen Geld verdienen und sich die Hucke zusaufen. Und habe mir gedacht, das ist für, die haben ja diese Grey Nomads dort, ne, also die australischen Rentner, die da mit diesen Wohnmobilen rumfahren. So habe ich mir Australien vorgestellt. Einfach langweilig, öde, spießig, reguliert. Ja. Aber ja, mal wieder, also ich bin eigentlich mittlerweile immer ziemlich sicher, dass wenn ich irgendwie eine Annahme über irgendwas habe, dass ich das zu einem hohen Prozentsatz liege ich falsch. Und auch da lag ich falsch. Das ist ein tolles Land zu bereisen. Es ist so viel Natur, es ist so weitläufig. Ja, es ist so dieses, einen Tag lang unterwegs zu sein und keinen Menschen zu sehen. Ja. Oder dann am nächsten Tag fährst du weiter und kommst an so ein Roadhouse, das sind ja diese Raststätten dort, und dann siehst du da diese ältere Dame hinterm Tresen und du willst ja einfach nur deine Lebensgeschichte erzählen, weil du ewig lang mit keinem Menschen mehr gesprochen hast. Ja. Und einfach nur froh bist. Und das sind halt Erlebnisse, die kann man so in Europa gar nicht haben. Ja, weil wir haben diese Weiten nicht. Und diese Weiten, die machen einfach tolle Sachen mit dem Geist. Ja. Die holen einen einfach so richtig auf den Boden zurück. Und also tolle, tolle, tolle Erfahrung. Mhm.
Als du in Sydney angekommen bist, hattest du am Ende das Glück gefunden, das du mit der Königin gesucht hattest?
Ich würde sagen, noch nicht wirklich, ja. Weil vieles war so roh in meinem Kopf. Und mir hat das Schreiben von dem Buch hat mir extrem geholfen. Ja. Also die Reise war so ein bisschen wie so ein Puzzle, ja. Und zu Hause habe ich mir dann halt die Zeit genommen, um das zusammenzusetzen. Und das war mindestens so lehrreich wie die Reise selbst, die Zeit danach. Von dem her würde ich sagen, ich habe es zu dem Zeitpunkt noch nicht gefunden. Ich war super froh, es gemacht zu haben. Ich war super happy, dass ich es überhaupt so weit geschafft habe. Ja, weil ich habe mir gedacht, ich zerstöre mein Motorrad in Polen. Ja. Also ich hab mich wirklich vor meinem geistigen Auge schon gesehen, so nach 6 Wochen zurückkehrend, ja, mit hängendem Schwanz und ja, hey Leute, bin wieder da, ja, Kolbenfresser oder keine Ahnung, habe irgendwie einen dummen Fehler gemacht, ja, und deswegen bin ich jetzt wieder da. Aber nee, war es nicht. Es waren fast auf den Tag genau, waren es 2 Jahre. Und 2 Jahre, wo mir sozusagen niemand nehmen kann, weißt du, und es war irgendwie... Manche Leute haben das nicht mit dem Reisen. Ja, manche Leute haben das nicht. Und einer meiner allerbesten Freunde, ja, ist hier in Nellingen, das ist die Stadtteil von einer kleinen Stadt. Ja, der ist dort geboren. Nee, das stimmt gar nicht, das war anders geboren, aber er hat sein ganzes Leben hat er in diesem kleinen Stadtteil verbracht. Ja. Und jetzt hat er sich ein Haus gekauft und es musste auch in diesem 8000 Seelen Ort sein. Es durfte nicht mal mehr ein Ort weiter sein. Er ist so verwurzelt ist er mit diesem Ort. Und ich beneide das. In einer gewissen Weise beneide ich das, weil ich habe genau das Gegenteil davon. Ja, aber andere Leute, so wie ich, die haben diesen Drang zu reisen. Und wie du ja auch schon mehrfach gesagt hast, ich hatte halt, zu dem Zeitpunkt hatte ich keine Verpflichtungen. Ich konnte es mir sozusagen rausnehmen. Ja. Und ich bin mir sicher, dass wenn ich das nicht gemacht hätte und ich würde dann irgendwann mal heiraten und irgendwann vielleicht mal Kinder haben, dass die Chance, dass ich verbittere, ja, oder verbittern würde, extrem hoch ist, ja, weil ich das halt nicht ausgelebt habe. Und die Gewissheit hatte ich dann irgendwie schon danach, weil ich war auch anders als nach Südamerika, hatte ich dann, als ich in Sydney war, hatte ich so dieses Gefühl von, es ist genug. Es ist genug. Und das hält bis heute an. Ja. Ich bin schon noch gerne unterwegs und ich habe mir auch schon noch ein paar Sachen angeschaut, aber ich habe nicht mehr dieses auf Teufel komm raus Verlangen. Ja, und es ist nicht mehr der Mittelpunkt in meinem Leben. Und das ist angenehm, muss ich sagen. Ja, also ich bin froh, dass ich das gemacht habe und dass ich das aber auch hinter mir gelassen habe.
Ja. Was war das denn für ein Gefühl für dich, als du nach 2 Jahren wieder nach Deutschland gekommen bist und du hast ganz viele neue Erfahrungen gesammelt, warst ein komplett anderer Mensch, als du wiedergekommen bist, während deine Freunde und auch die alten Kollegen sich nicht in dem Maße weiterentwickelt haben? Fiel es dir schwer, dich wieder in den deutschen Alltag zu integrieren oder ging das relativ einfach?
Ja, es ist schon schwierig, wenn man einmal länger weg war. Und es ist also, was Freundschaft ja im Endeffekt ist, ist ja vor allem alte Freunde, ja, was man da hat, ist halt ein gemeinsamer Erfahrungsschatz. Ja. Ja, und gerade wenn man jetzt Schulfreunde hatte, ja. Wenn ich jetzt dran denke, wenn ich, keine Ahnung, 17 oder 18 war, dann hatte ich Freunde, mit denen bin ich schon auf die Grundschule gegangen. Und wir haben mehr oder weniger das gleiche Leben gelebt. Wir haben die Sachen ähnlich gesehen. Wir haben einfach nur ähnlich gehandelt, aufgrund, weil wir halt die gleichen Erfahrungen hatten. So, und wenn man dann länger reist, ja, oder auch wenn man einfach andere Erfahrungen hat, wenn man einfach aus der Stadt wegzieht, ja, Leute, die woanders hinziehen, wird dir sicherlich damals auch so gegangen sein, wenn du mal in Kirchen-Tellensfort, hast ja gesagt, ne, gelebt hast und dann, keine Ahnung, kommst du wieder zurück und oder gehst woanders hin und siehst alte Freunde, es ändert sich einfach, weil der Erfahrungsschatz ist nicht mehr der gleiche, es ist jetzt ein anderer.
Ja.
Und man sieht auf einmal Sachen anders und das sorgt für Reibungen. Und das ist aber auch was, wo, damit muss man leben. Ja, das geht sozusagen auch nicht mehr weg. Ja? Und man muss sich dann aber auch aktiv eben darauf besinnen, was man an dem Ort, wo man herkommt und an den Freunden, die man hat, was man eben an denen hat. Ja, und das gibt es eben auch nicht nochmal auf der Welt.
Ja? Ja. Jetzt würde mich und wahrscheinlich auch alle Hörerinnen und Hörer interessieren, was du heutzutage denn beruflich machst. Denn ich habe mir da auch die Frage gestellt, hat sich dein Mut zum Glück am Ende bezahlt gemacht oder bist du jetzt wieder im Hamsterrad bei den Herrn Lehmanns dieser Welt gelandet?
Oh, das hat sich tatsächlich sehr bezahlt gemacht. Mhm. Also ich habe über die Reise habe ich so viel gelernt oder da sind mir so viele Sachen klar geworden. Zum Beispiel war mein großer Fehler in der Vergangenheit gewesen, dass ich habe in meinem Job habe ich immer Erfüllung gesucht. Weil ich habe mir gedacht, okay, hey, wenn ich schon 8 Stunden dahin gehe, dann will ich daraus auch Erfüllung ziehen, dann will ich, dass der Job mich happy macht. Ja.
Ja.
Und in Darwin, wo ich in dieser Bar gearbeitet habe, da war ich einfach nur froh, einen Job zu haben. Ich habe da keine Erfüllung gesucht. Ich war einfach nur froh, dass ich einen Job hatte und dass die mir dafür Geld gezahlt haben. Und das war genug, mehr habe ich nicht gebraucht. Ich glaube, in unserer Zeit suchen wir nach Erfüllung im falschen Regal, ja. Also wenn das Leben Supermarkt ist, ja, dann suchen wir nach Erfüllung bei den Reinigungsmitteln, ja, anstatt irgendwie ins Richtung Weinregal zu gehen. Und ich habe da auf dieser Reise oder durch diese Reise realisiert, dass ein Job ist ein Job. Und selbst Leute, die ihren Traum nach außen hin leben, ja, sagen wir mal Leute, die Vollzeitautoren sind oder Musiker oder sonst irgendwas, auch in deren Alltag gibt es Teile davon, die sie absolut nicht aufstehen können.
Ja.
Ja? Ich habe, als ich mein Buch geschrieben habe, das war genau das, was ich machen wollte zurzeit. Da wollte ich nur schreiben. Und es gab viele Tage, die habe ich komplett gehasst. die mir absolut keinen Spaß gemacht haben. Und es gehört halt einfach dazu. Es ist Teil vom Leben. Und diese Erwartungshaltung an den Broterwerb sozusagen, die habe ich abgelegt. Ja, die habe ich nicht mehr. Ich habe mich nach der Reise selbstständig gemacht. Ich habe Online-Marketing mache ich jetzt auf selbstständiger Basis. Und das ist für die Art und Weise, wie ich ticke, ist es viel besser. Weil ich will halt meine Sachen ordentlich machen und ich will es so machen, wie ich es möchte. Ich bin einfach ein furchtbarer Angestellter, habe ich gelernt. Das bedeutet aber nicht, dass es gibt genügend Leute, muss ich mittlerweile sagen, auch genügend Lehmanns, ja, sage ich mal, die im Hamsterrad drin sind, für die das genau das Richtige ist.
Ja.
Wer selbstständig ist, der muss auch so ein gewisses Level an Frustrationstoleranz mitbringen und auch mit Unsicherheit klarkommen. Das ist nicht für jeden.
Ja.
Und hier, einer meiner besten Freunde, mit dem ich in Südamerika war, der arbeitet beim Porsche. So, jetzt hatten wir hier Corona und er war in Kurzarbeit. Mir sind ungefähr 80% meiner Einnahmen weggebrochen. Und dann stehst du halt erstmal da und guckst in die Röhre. Und bei ihm war es so, er ist in Kurzarbeit gegangen, saß komplett zu Hause und der Porsche hat die restlichen 40% auf sein Gehalt aufgestockt. Das sind schon Unterschiede. Ja.
Ja.
Und eine Selbstständigkeit, die gibt einem viele Freiheiten und es gibt wirklich viele tolle Zeiten dazu, aber man muss halt auch sich auch überlegen, was sind die schlechten Seiten oder was sind die Nachteile und kann ich die handeln? Und ich glaube, das ist generell im Leben, ist das ein guter Ansatz zu sagen, hey, ich guck mir die schlechten Seiten an und handle danach, ja, kann ich die schlechten Seiten handeln, ja, bei einem Partner zum Beispiel. Jeder kann einen Partner, wenn meine Freundin lustig und hübsch ist und super kocht, ja, das jeder kann damit klarkommen. Aber kommt man mit der Unordnung klar? Kommt man mit der Unpünktlichkeit klar? Ja? Also ich glaube, es ist ein besserer Ansatz im Leben, irgendwie zu schauen, was sind die Nachteile? Ja, weil die Vorteile kann jeder handeln. Aber was sind die Nachteile?
Aber das heißt, jetzt am Ende bist du tatsächlich sesshaft geworden und dich zieht's auch jetzt nicht mehr so auf große Reisen, sondern du bist zufrieden mit dem, was du machst. Du hast da deinen Frieden gefunden und dich stört's jetzt auch nicht, dass du kein großes Haus hast und jetzt eine große Familie, sondern du bist so glücklich, wie es jetzt ist.
Ja, also das...
Schwierige Frage, ich weiß.
Zufrieden sein kann man lernen. Und das ist was, wo ich lernen muss. Und ich finde das zum Beispiel super interessant, wenn man sich die Tagebücher von Marcus Aurelius durchliest. Ne? Das ist ja hier so dieser römische Kaiser, so der letzte gute Kaiser, sagt man ja über ihn. Und der hat seine Tagebücher, die heißen ja Meditations oder Meditation, oder Selbstbetrachtung auf Deutsch. Mhm. Und wenn man das liest, dann merkt man, dass er sich dieselben 5 oder 6 Gedanken kontinuierlich in anderen Worten aufschreibt. Kontinuierlich ist immer das Gleiche, ist immer das Gleiche. Mhm. Und ich glaube, so ist es für uns alle, weil wir sind alle auf eine bestimmte Art und Weise gestrickt und müssen uns an bestimmte Sachen erinnern. Ja? Ja. Und mein Mantra in der Hinsicht ist, die guten Zeiten sind jetzt. Die guten Zeiten sind jetzt. Die guten Zeiten sind jetzt. Weil wenn ich das nicht mache, dann neige ich dazu, in der Zukunft zu leben. Und ich möchte es immer besser haben. Und ich möchte immer mehr machen. Und ich möchte immer andere Sachen machen. Und die Situation, wo ich jetzt ist, dass ich habe mein Brötchenerwerb, was mein Online-Marketing ist und mein Buch. Ja? Und das ist in Ordnung, das ist super, aber es ist jetzt nichts, wo ich sagen würde, wenn jetzt jemand zu mir kommt und sagt, hey du, ich bin Schreiner, willst du mir meine Webseite machen? Umsonst. Ja, einfach so. Ja. Da würde ich sagen, nö, weil ich bin lieber draußen und laufe durch den Wald. Und dann gibt es aber die andere Seite, wo ich mache, ich würde auf jeden Fall nochmal ein Buch schreiben. Und wenn ich wissen würde, wenn du mir jetzt sagen könntest, hey, wenn du das Buch schreibst und veröffentlichst, es wird keine Seele würde das kaufen, da würde ich es trotzdem schreiben. Weil ich ziehe durch den kreativen Prozess ziehe ich so viel Erfüllung und so viel Freude im Großen und Ganzen heraus, ja, ja, dass es mir völlig egal ist, ob sich das Ding verkauft oder nicht. Und das ist praktisch die andere Seite, wo ich mache. Ja. Und ich war auch drauf und dran, mein nächstes Buch zu schreiben. Mhm. Aber damit ich das machen kann, muss ich finanziell gesettelt sein. Ja. Mhm. Und durch diese ganze Corona-Sache, wie gesagt, ist da viel Basis weggebrochen, deswegen muss ich das Buch jetzt erstmal wieder auf die Seite legen und gucken, dass ich halt auf der Seite sicher bin, weil ich glaube, das ist meine Meinung, ja. Aber wenn ich mein Schreiben oder mein Schaffen so auf meinem persönlichen Blog und so weiter, das ist für mich meine Kunst. Und ich glaube, Kunst ist ganz leicht zu korrumpieren durch Geld. Und wenn ich jetzt dieses neue Buch schreibe, ja, und ich schreibe es mit dem Hintergedanken, dass es sich verkaufen muss, dann ist es nicht das Buch, was es eigentlich werden sollte. Weißt du, ich meine? Mhm. Und das ist mir super wichtig, ja. Und deswegen, ja, muss ich da gucken, dass ich da gut aufgestellt bin. Und dann passt das aber schon, ja. Da bin ich so mit dem Setup, wie ich da unterwegs bin, sehr, sehr zufrieden.
Ja, wahrscheinlich bist du mit dem Anspruch dann auch an das erste Buch rangegangen, hast deine Erinnerungen aufgeschrieben und das wirkt halt total ehrlich und man nimmt enorm viel mit. Und ich habe jetzt im Interview gemerkt, du bist auch sehr reflektiert an alle Sachen rangegangen und also ich konnte jetzt eine Menge lernen und bin wirklich beeindruckt, auch was du da rausgezogen hast für dich persönlich und kann aber auch verstehen, dass du nach wie vor noch eine hohe Erwartungshaltung hast und trotzdem immer noch auf der Suche, zumindest ein bisschen nach dem Glück bist, oder?
Ja, ich glaube, es ist so, Glück ist wahrscheinlich das falsche Wort, ja. Ich glaube, es ist Zufriedenheit, ja. Ja. Glück ist sowas, es ist ein Moment, ja. Mhm. Niemand ist 100% glücklich die ganze Zeit, aber Leute können zu einem hohen Anteil zufrieden sein, ja, mit diesen Glücksmomenten. Das ist was in der Richtung, wo ich auf jeden Fall strebe.
Ja. Ich wünsche dir alles Gute dabei und ich würde sagen, wir kommen zum Abschluss jetzt nochmal zum Word Shuffle. Da können wir nochmal so ein paar Begriffe ein bisschen vertiefen. Du sagst einfach, was dir dazu einfällt. Beginnen möchte ich mit einem Begriff, der dir, ich glaube, in Russland um die Ohren geflogen ist, nämlich Zettelwirtschaft.
Ja. Ja, Zettelwirtschaft ist mein altes Laster, das ich wahrscheinlich auch nicht mehr loswerden würde. Um das zu erläutern, ich habe mir vor der Reise, haben wir uns gedacht, okay, was sind denn die Risiken von so einer Reise? Ja. Mhm. Und eine Angst, die ich hatte, war einfach, dass ich wichtige Dokumente verlieren würde. Ja. Ja. Und deswegen habe ich mir gedacht, okay, sobald irgendwie ein Dokument unwichtig wird, ja, schmeiße ich es raus. Fliegt raus, kolossal. Keine Kompromisse, nichts. Ja. Und worauf du jetzt anspielst, ist, wir sind wir wollten nach Kirgisistan rein, also aus Kasachstan raus und nach Kirgisistan rein, ganz genau. Und wir hatten in Russland ein Zolldokument bekommen. Ja? Ja. Das haben wir auch bei der Einreise bekommen. Und bei der Ausreise wollte es niemand haben. Und nach meiner Linie, ja, dass ich der Zettelwirtschaft keine Chance gebe, habe ich halt dieses Dokument weggeworfen. Und ich habe dann lernen müssen in Kirgisistan, dass Kasachstan, also wenn jemand mal dahin reisen möchte, ja, Vorsicht, weil Kasachstan, Kirgisistan und Russland bilden eine Zollgemeinschaft, so wie die EU. Ja. Und ich habe, wenn man ein Zolldokument in Russland bekommt und von Russland nach Kasachstan, von Kasachstan nach Kirgisistan möchte, dann ist es eine Zollunion. Und wenn man ausreist aus dieser Union, muss man dieses Dokument wieder reproduzieren. Sonst kommt man in Teufelsküche her. Und ja, da war ich eine Woche in Teufelsküche. dank der Viertelwirtschaft.
Aber da haben dir die Hosts vom Couchsurfing ja nochmal ordentlich helfen können, ne?
Ja, um Gottes Willen, die waren so toll, die haben wir auch über Couchsurfing kennengelernt und er hat dann halt den Übersetzer gespielt, ja, und hat unsere Geschichte den Grenzbeamten erzählt und es hat dann wirklich lange gedauert, er war auch wirklich lange da und irgendwann konnte nicht mehr bleiben, hat das telefonisch gemacht, also der hat uns da wirklich, wirklich gerettet.
Dann kommen wir mal zum nächsten Begriff, das ist ein Buch, mit dem du dich in Australien stark beschäftigt hast, nämlich Waking Up.
Oh ja, also Waking Up, da muss man irgendwann mal... Davon muss es eine deutsche Version geben, unbedingt. Waking Up ist ein Buch von Sam Harris, der ist Neurowissenschaftler und das ist ganz interessant, weil in dem Buch geht es um Meditation. Mhm. Und er betrachtet die ganze Sache jetzt nicht von einer esoterischen Schuhschuh-Warte aus, sondern von der wissenschaftlichen. Und das ist hochinteressant. Und es ist einfach, es ist handfest. Ja. Und würde es dieses Buch nicht geben, würde es mein Buch nicht geben. Und dann wäre ich auch nicht, da wäre ich auf jeden Fall ein anderer Mensch. Also es gibt so bestimmte Bücher, die wenn sie im richtigen Moment zu einem kommen, ja, das Leben verändern. Und das war auf jeden Fall wahrscheinlich das Buch für mich, muss ich sagen, dass das gemacht hat. Weil, um darauf einzugehen, ja, in Waking Up schreibt Sam Harris, dass wir einen Großteil von unserem Leben damit verbringen, ja, also in einem zukünftigen Moment glücklich zu sein.
Ja.
So, und das darf man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, deswegen sage ich es auch nochmal, ja. Wir verbringen Zeit damit, in einem zukünftigen Moment, in dem zukünftigen Jetzt glücklich zu sein.
Ja.
Und der Rückschluss, den Sam Harris dann zieht, ist, können wir dann nicht einfach jetzt schon glücklich sein? Ja. Aber die Art und Weise, wie der Verstand von vielen Menschen gestrickt ist, und meiner auch, ist, dass man sagt, hey, wenn ich erstmal X, Y und Z mache, ja, wenn ich erstmal Geld gespart habe und auf Motorradreise bin, dann bin ich glücklich. Ja, das ist aber Bullshit, weil ich kann auch jetzt schon glücklich sein. Und dadurch, dass ich so zukunftsorientiert war, habe ich die ganzen schönen Sachen, die ich damals hatte, als ich Geld für die Reise gespart habe, ja, da ging es mir gut. Da ging es mir nicht schlecht. Ich habe da nicht gelitten. Ich war in einem jungen Team. Ich habe ein interessantes Produkt gehabt. Es war eine Startup-Erfahrung, die ich nicht missen möchte, ja. Und all diese Sachen habe ich aber gar nicht mal so bewusst wahrgenommen, geschweige denn bin ich dankbar dafür gewesen. Ja, einfach nur, weil ich in der Zukunft gelebt habe. Und dann komme ich ja in diesen zukünftigen Moment an. Und was war dann? Wollte ich einen neuen zukünftigen Moment haben. Ja, also dieses Buch, es gibt es, wie gesagt, leider nur auf Englisch, aber sehr, sehr, sehr zu empfehlen.
Ich habe es auf meine Liste gepackt, also ich will es unbedingt auch lesen. Dann kommen wir zum nächsten Begriff, das ist Fu.
Fu, ja. Fu ist mein Reisepartner und ich bin ihm echt unendlich dankbar, dass wir diese Zeit zusammen hatten und dass er verrückt genug war. Und ich kann mir auch niemand anders vorstellen, der das so kurzfristig gemacht hätte, dass wir diese Reise zu einem großen Teil zusammen erleben konnten. Mhm. Ja, und bin ich ihm super dankbar und super verbunden.
Habt ihr heute noch Kontakt?
Ja, haben wir noch.
Hat er noch irgendwas dazu gesagt zu deinen Abenteuern in Australien? Hätte er da gern mitgemacht?
Ja, auf Australien hatte der Fu immer Lust. Ja, also das hat ihn dann schon ein bisschen gefuchst, glaube ich. aber der Unterschied zwischen mir und ihm von Anfang an war, dass für ihn war die Reise eine Unterbrechung von seinem Leben. Mhm. Und er wollte danach bei einem großen Konzern arbeiten und dort im Personal. Mhm. Ja. Und er hat dann seine Reise beendet. Genau, er wollte eine Frau finden, wollte heiraten, wollte Kinder bekommen, einen Job finden in einem großen Konzern und im Personal arbeiten. Und er ist nach Hause gekommen, hat innerhalb von... Es waren, glaube ich, Wochen, hat er seine Frau kennengelernt, die er geheiratet hat. Mittlerweile hat er Zwillinge und arbeitet im großen Konzern im Personal. Also ist für ihn sozusagen alles so gekommen, wie er sich gewünscht hat davor.
Ja, das ist ja perfekt. Also wirklich perfektes Timing. Und ich glaube, ihn hat das aber auch dann ein enormes Stück weitergebracht im Leben.
Absolut, ja. Also so eine Reise ist... Das wird es für jeden tun und jeder, der irgendwie mit dem Gedanken spielt, man muss nicht 2 Jahre das machen und man muss auch nicht mit dem Motorrad das machen, aber ich sag mal, sich aus der Komfortzone raus zu bewegen und irgendwo hinzugehen, dort einfach mal zurechtzukommen, das ist unglaublich bereichernd einfach fürs Leben.
Dann kommen wir mal zu deinem Gefährt, Motorrad ist der nächste Begriff.
Mein Motorrad, ja, Motorrad ist für mich Freiheit und es ist immer noch, auch wenn ich kaum noch Motorrad fahre, jetzt so im Alltag, ist es das Fortbewegungsmittel für Reisen schlechthin. Mhm. Weil es bietet genau die richtige Balance. Ja? Wenn ich jetzt, du bist in deiner Umwelt, ja, und du kannst der nicht entkommen. Wenn es regnet, wirst du nass. Wenn es kalt ist, frierst du. Wenn es heiß ist, schwitzt du. Es gibt keine Klimaanlage, es gibt keine Heizung. Und genau so soll sich eine Reise auch anfühlen. Aber nichtsdestotrotz, wenn man jetzt irgendwo ist, wo man nicht sein möchte, ja, weil es gefährlich ist oder eben ja, heiß oder kalt, ja, dann ziehe ich am Gashebel und dann bin ich innerhalb von kurz oder lang bin ich woanders. Mhm. Also es ist ein ganz, ganz tolles Fortbewegungsmittel. Muss man natürlich mit der notwendigen Sorgfalt handhaben, aber abgesehen davon ist es wirklich das beste Reisemittel, das ich mir vorstellen kann.
Hast du denn dein Motorrad noch, mit dem du den Trip gemacht hast?
Das würde ich niemals vergeben.
Okay, dann kommen wir zum vorletzten Begriff, das ist Peru.
Peru vor allem Pisco, wo ich die Freiwilligenarbeit gemacht hatte. Ich glaube, da hat mein Leben wirklich eine andere Wendung genommen. Mhm. Weil es hat davor schon angefangen, auf jeden Fall, muss man schon sagen, aber ich war während meiner Schulzeit und während meiner Studienzeit vor allem, war ich echt ein schlimmer Kapitalist. Und ich hatte wirklich, ja, Werte, die, sage ich mal, zumindest überdenkenswert waren. Ja. Und ich habe Prioritäten gesetzt, die furchtbar waren. Es hat jetzt, keine Ahnung, ich habe niemanden umgebracht oder so, ja, und ich habe auch nicht mein Leben ruiniert dadurch, aber Peru und diese Arbeit in dieser freiwilligen Organisation hat mich definitiv auf einen anderen Pfad gesetzt und mir da wirklich die Augen geöffnet, aber mit einem Brecheisen.
Das heißt, du hattest danach auch ein anderes Gefühl für Geld?
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Für Geld, für Arbeit. Geld ist mir nicht egal. Mhm. Ich würde immer schauen, dass ich genug Geld habe, um erstens meine Kosten zu zahlen und um Geld auf die Seite zu legen, falls es irgendwann mal nicht so läuft. Ja. Weil die Zeiten, in denen wir jetzt leben, Corona hin oder her, es ist ein goldenes Zeitalter. Ja, wir haben hier in Europa, wir haben keinen Krieg. Es gibt so viele Möglichkeiten. Und niemand kann uns garantieren, dass es in einem Jahr, 2 Jahren, 10 Jahren oder in 100 Jahren noch so ist. Mhm. Ja. Und ich finde schon, dass man dem Rechnung tragen sollte und einfach schaut, dass man daraus auch das Beste macht.
Hm. Ja, dann lass uns mal das Beste daraus machen mit dem letzten Begriff und der lautet Zukunft.
Zukunft ist ein schöner Ort, aber ich bleibe lieber hier in der Gegenwart.
Das hast du tatsächlich dann aus der Reise gelernt, oder?
Das ist das größte Learning, ja, die guten Zeiten. Die guten Zeiten sind jetzt. Die sind nicht, wenn man irgendwas erreicht, die sind nicht, wenn man ein bestimmtes Einkommen hat, die sind nicht, wenn man den Partner hat oder los wird. Mhm. Die sind ganz genau jetzt.
Sehr schön. Stefan, vielen Dank für das Interview. Es hat mir eine Menge Spaß gemacht und ich glaube, es kam enorm viel rüber. Und da kann jeder oder jede kann sich da eine Scheibe von abschneiden. Und ich finde deinen Lebensweg wirklich erstaunlich und nehme da eine Menge mit. Vielen Dank.
Danke, Daniel.
So, das war das Interview mit Stefan Fey. Es ist wirklich ziemlich lang geworden, aber diese Geschichte, die brauchte tatsächlich auch dann einige Minuten mehr, um zu atmen und um tatsächlich auch alle Entscheidungen, die Stefan getroffen hat, gut zu durchleuchten und auch so den Zwiespalt, den er dann hatte zwischen der Suche nach dem guten Leben, der Reise selber und dann der Zeit, die danach kam. Und ich finde die Entwicklung sehr spannend und bin auch nach wie vor der Meinung, dass ein gutes Leben nicht allein vom Job abhängt, sondern von mehreren Faktoren. Und nur weil man beispielsweise einen Job hat, den man nicht so mag, heißt das nicht, dass man ohne den Job viel besser dran ist. Und das sind so Gedanken, die ich auch beim Lesen hatte und die ich auch mitgenommen habe. Und ich bin sehr froh, dass Stefan gleich zugesagt hat, als ich für das Interview angefragt habe. Ja, damit bin ich jetzt am Ende angekommen von dieser 6. Folge. In einem Monat geht es weiter. Dann gibt es eine noch abenteuerlichere Folge. Auch wieder auf Basis eines Buches, das mich auch wahnsinnig inspiriert hat, habe ich auch sehr gern gelesen. Und das ist eine Geschichte, die man in der Form auch nicht immer zu hören bekommt. Mehr will ich jetzt nicht verraten, aber du kannst dich da auf jeden Fall drauf freuen. Das wird nochmal eine absolute Highlight-Folge. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute. Mach es gut. Ciao.
Cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.